So, es ist Donnerstagabend, and you know what that means. Ja, wir müssen AEW besprechen, heute um 20.30 Uhr, diesmal voraufgezeichnet, weil wir abends tatsächlich mal andere Verpflichtungen haben, also heute leider nicht mit euch live, dafür aber im gewohnten Dreiergespann. Heute mit mir dabei natürlich wie immer mein persönlicher Berater, The Wise Cat.
Das bin ich, bin wieder dabei und lass uns Gas geben, wie du schon gesagt hast, wir haben noch was vor heute.
Ja, das ist richtig. Und natürlich auch mit dabei ist unser Bodyguard, der Kato. Und der will natürlich auch mit uns über Rampage, Collision und Dynamite sprechen diese Woche.
Habe ich massiv Bock drauf. Der ausgesprochen unangenehme, anstrengende Österreicher ist wieder am Start. Bring was hinter uns. Ich muss wieder zum Lernen. Und ich glaube, das ist interessanter als AEW. Geht los hier.
Das ist schon bitter, ne? Wenn man sich das dann sagen muss, irgendwie, dass das Lernen eigentlich irgendwie wichtiger oder interessanter ist als AEW. Das finde ich mal krass. So, wir fangen an mit der AEW Rampage. And who told you, ja? Wer hat's euch gesagt, dass sie natürlich einen Riesenfass aufmachen für die 100. Ausgabe von Rampage?
Ja, aber wenn wir Glück haben, war es das dann auch mit Rampage.
Ja. Genau. Wenn wir Glück haben, war es das dann auch mit Rampage.
Und ich kenne ja mein Glück, ne?
Genau. Da brodelt da schon die Gerüchteküche, oder was? Dass das die letzte sein soll?
Nee, das noch nicht. Aber ich habe ja gesagt, weil Kenya meinte, ja, man kann jetzt ja Rampage auch langsam mal ausschleichen lassen, womit er natürlich absolut recht hätte. Aber ich habe ja schon gesagt, nee, die machen auf jeden Fall die 100 noch voll, nur um dafür ein Fass aufzumachen. Und genau so ist es. Also sie haben natürlich jetzt die 100 dick angekündigt. Jetzt sind wir natürlich in der 99. Das war ein Taping vom 28.06. ausgestrahlt am 30.06. Im First Ontario Center in Hamilton, Ontario, Kanada. 4.400 Zuschauer in der Halle.
Wahrscheinlich noch weniger so düster, wie es da war.
Ja, es war sehr dunkel, das stimmt. Man hat die Halle sehr abgedunkelt.
Sich übrigens auch noch bis Collision durchgezogen. Da war es genauso dunkel. Und tatsächlich, Dynamite war eigentlich nur ein bisschen heller, weil oben an den Sitzen der Dynamite-Schriftzug zu sehen war. Der beleuchtet war. Also hammerdunkel, den ganzen Kram momentan.
Hier kann man es auch sehen im Hintergrund hinter Claudio, der gegen Komanga antreten muss. Und da sieht man halt schon, ne, die zweite und dritte Reihe, da das sieht man alles noch ganz gut, aber ab der achten Reihe wird es dann schon sehr schwarz. Da sieht man dann halt irgendwann gar nichts mehr. Und hier kann man es auch hinter Commander sehen. Ne? Es ist halt wirklich alles absolut abgedunkelt, wie ihr hier sehen könnt. Also über dem obersten Ringseil etc. sieht man gar nichts mehr an Leuten.
Das hat ja wirklich Dark-Ausmaße.
Ja, hat es. Ja,
vor allem ist das bitter, wenn du bedenkst, dass das auch noch Kanada ist.
Ja. Mhm. Ne? 4.400 Zuschauer ist ja auch nicht so grandios jetzt. Ich weiß nicht genau, wie viel das First Ontario Center in Hamilton an Sitzplätzen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch deutlich über 4.400 sein werden. Naja, gut, also Claudio kämpft hier gegen Commander und dann gibt es
Haben das ja zusammen gesehen, wenn ihr uns nochmal leiden sehen wollt, guckt euch nochmal das Watch With Us an von Money in the Bank. Watch die letzte Stunde ist diese Show Rampage.
Absolut.
Ich habe ja Rampage nicht gesehen. Konnte Claudio das Match irgendwie aufwerten?
Naja, was heißt... Also es ging viel zu lange. Das Match gegen Commander, etwa fast 20 Minuten hast du. Ich glaube, 15 Minuten ging das ganze Scheiß.
Ja, 13:43 ging.
Oh, Alter, es war nur sein Over-the-Top auf dem Seil rumgerenne. Er versucht, das Ding hinzulegen. Weißt du, er haut Claudio dann draußen auf die Absperrung rauf. Und dann liegt er darüber wie Kenny Omega bei dem Will Ospreay-Match. Und ich hasse das, wenn die Leute so über dem Seil liegen oder sonst irgendwo. Und dann klettert Commander auf diese Absperrung, balanciert da Hammer, versucht sie zu machen.
Ah ja, das habe ich.
Ganz Sunset-Flip auf Claudio rauf und das war's dann.
Ja, und wir haben halt regelmäßig irgendwelche Sachen gesehen, wo es dann wieder nur darum ging, dass Commander irgendwie seinen Flip-Flop, Floppity-Dop runterbringen können. So, ja, ist ja in Ordnung, aber es hilft halt dem Match null. Ne? Vom Matchaufbau her ist es eine absolute Katastrophe und der Typ weiß halt auch irgendwie überhaupt gar nicht, was er im Ring eigentlich machen sollte. Und es war eigentlich letzten Endes wieder nur ein Aufbau für Claudio, der ihn eigentlich auch über das gesamte Match mehr oder minder unter Kontrolle hatte. Aber Commander muss halt seinen ganzen Quatsch reinbringen. Da hätte man mindestens 5 Minuten von diesem Match streichen können. Das ist einfach nur Quark.
Und das Ende war einfach nur beschissen.
Ja.
Commander springt dann von der Ecke, ich weiß gar nicht, was er machen will, irgendein Flippy-Scheiß.
Ja.
Und Cesaro macht seinen Uppercut.
Hier sehen wir es übrigens, ich habe genau diesen Moment nämlich eingefangen, so, also da gibt es dann den Uppercut und dann Mattis, es gibt keinen Pinfall, nee, der Referee sagt einfach, ja, Commander ist ausgenockt, das war's.
Was?
Ja, das war das Finish. Da habe ich auch echt gedacht, Alter, Leute, seid ihr bescheuert? Lass ihn den einfach pinnen und fertig.
Alter, das ist eine Differenz von 3 Sekunden.
Ja, so vor allem im Stand hat er das doch gemacht. Er hat sich noch nicht mal runtergekniet zu Commander, um zu checken, ob der K.O. ist. Er hat von oben gesehen, nee, der ist weg.
Ganz schlimm.
Hast gewonnen.
Komm. Mach mal weiter.
Mit dem Quatsch hier, The Blade, der mittlerweile...
Von dem Tag-Team, das die Tag-Team-Division aufräumen will dieses Jahr.
Ja. Mit ihrem AEW-Rekord 61-49. So, und obwohl das ist ja sein Singles-Rekord, glaube ich, ne? Ach, was weiß ich, keine Ahnung.
Ist auch nicht besser.
The Blade. Ja, es wird auch nicht besser in den nächsten Shows mit Butcher and the Blade.
Nee, die komplett ja, kannst du komplett knicken, die beiden. Aus denen hätte man mal was machen können. Das hat man lange versaut.
Ja.
Schon vor 2 Jahren versaut. Hier hinten sehen wir noch Juggalos offensichtlich, die da das Plakat hochhalten. The Blade trägt den Bart von Bill Goldberg mittlerweile auf. Ja, Sean Spears ist wieder da. Ja gut, wir sind auch in Kanada, ne? Da kann man auch mal die alten Leute wieder einpacken oder auspacken. Und dann kommt hier der Ten, weil ja, er hat ja kein Gimmick mehr, also muss er sein altes Ty Dillinger
Gimmick. Der Chairman hat ja nicht funktioniert, also nehmen wir sein altes WWE-Gimmick.
Richtig, und der, und
das
der
funktioniert auch nicht.
Der Pinnacle-Bullshit hat auch nicht funktioniert, es hat ja irgendwie alles nicht funktioniert, so, also nehmen wir jetzt wieder sein altes Ty Dillinger-Gimmick. Können ihn doch gleich wieder Gavin Spears nennen, wie damals bei SmackDown. Ja, und dann fängt er The Blade ab, in der Ecke, nach 4 Minuten gibt es den Death Valley Driver und das war's und The Blade hat verloren. Stark, oder?
Yay!
Ziemlich nicht lame und hat sich auch in die Länge gezogen.
Ja. So. Toll. Dann kommt die QTV Crew und
machen wir weiter mit Scheiße.
Kriegt einen roten Teppich ausgerollt, ja. Also Johnny TV und QT Marshall werden begleitet von Harley Cameron und die treten an gegen diese beiden hier, nämlich Matt Hardy und Brother Zeke oder wie auch immer, oder Brother Zay oder wie heißt er jetzt?
Brother
Zay, glaube ich, heißt er. Also Isaiah Cassidy. Ich habe es auch bewusst aufgenommen hier. Ja, er bumst den Boden.
Ach komm, lecker.
Ja, aber nicht den Teppich.
Ja. So, er bumst dann den Boden und dahinter steht Ethan Page und klatscht, weil er das ja irgendwie muss und eigentlich will er ja gar nicht mit denen rumhängen. Aber da kommt ja dann auch noch was Schönes zu bei Collision. Ja, dann machen wir hier direkt nochmal den Shawn Michaels und Melina / Seth Rollins und Rhea Gag. Ja, sie machen den gleichen Gag. Brother Zay rutscht raus und legt den Arm um Harley.
Echt jetzt?
Ja, echt. 2 Wochen, nachdem sie es bei der WWE gerade recreated haben, machen sie es hier auch nochmal.
Ja, aber diesmal hat der Kameramann sie nur von der Seite aufgenommen und nicht von vorne.
Stark, oder? So, dann...
Scheiß auf Rampage, wirklich, was soll der Mist?
So, dann machen sie ein kurzes Selfie, das sie wohl wahrscheinlich auf ihrem Twitter postet oder sonst irgendwie was. Ja, dann gibt es irgendeinen komischen Abflag. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hier gelaufen ist. Das war irgend so ein Piledriver-Bullshit oder so. Das hat nicht richtig funktioniert. Dann hat es ewig gedauert, bis irgendjemand hat den Q nicht geschafft. Hat dann auch ewig gedauert, Ethan Page stand dann noch draußen, dann gab Starship Pain und damit haben sie dann gewonnen und dann wollten sie nochmal auf sie einschlagen und dann geht Ethan Page dazwischen und sagt, nee, lass das jetzt mal. Ja, und dann schlagen sie noch auf.
Der Face-Turn ist fast komplett.
Ja, dann schlagen sie auf Ethan Page ein und dann kommen die Acclaimed reingeschissen.
Allerdings so zu zweit.
Genau, und dann sieht man Harleys Hintern wegwackeln. Weil die natürlich dann Angst hatten vor der Acclaim, die nur zu zweit waren, weil Max Caster fehlte.
Der einzige Lichtblick in dieser Show.
Der Vollmond?
Ja.
Da finde ich auch. So, ach Gott, auch, nicht der. Ach Gott,
Doch. Nee. So, da sind wir im Main Event. Das war der Main Event, ja. Bin ich mir relativ sicher, ja. Taya Valkyrie tritt an gegen diese Dame hier, Hikaru Shida.
Dann wissen wir, wer gewinnt. Aber ohne dass ich es gesehen habe, ich weiß, wer gewinnt.
Ja, so ist es auch. Hikaru hat dann im Laufe des Matches noch einen Stuhl aufgestellt, wollte sie dann attackieren, dann ist Taya abgehauen, hat sie in die Ringecke gezogen, immer ihr Bein wieder an der Ringecke malträtiert. Hikaru war dann irgendwann kaputt. Dann hat Taya viel zu lange gestallt, die ganze Zeit immer, oh, was soll ich noch machen? Ihr immer auf dem Kopf rumgetatscht, wo ich dann irgendwann dachte, Alter, weißt du nicht mehr, was du noch machen sollst? Kriegt Hikaru jetzt gerade ihren Cue nicht? Was ist denn da los? Das hat ewig gedauert, irgendwie zwei Minuten lang. Die
Wunschliste ist noch nicht komplett aufgeladen.
Ja,
zwei Minuten. Ich bin doch jetzt Undercard, da dauert das länger.
Ist einfach nur schlimm. Ja, wie gesagt, zwei Minuten lang ging der Scheiß, dann Hikaru mit ihr in der, genau, dann wurde Hikaru hochgehoben, hier sehen wir es, zum Road to Valhalla und dann rollt sie sich aber durch, Taya hält sie fest und wird dann doch nochmal weitergerollt und Hikaru gewinnt. Komplett beschissen und Hikaru Shida freut sich und Taya sitzt da wieder so. Und ich dachte, mein Gott, war das schlecht gemacht.
Ja. Gut, also Taya Valkyrie ist jetzt offiziell also komplett weg. Die Kammer, die ist beerdigt.
Ja, die ist jetzt erstmal unten durch.
Die ist jetzt erstmal unten durch.
Das kannst du knicken. Also die
ist raus aus dem Rumble, ja. Die ist raus. Hat Johnny TV irgendwie eine Präsenz gezeigt oder war es auch der Crowd egal oder was?
War egal. Die Crowd ist wenig bis gar nicht darauf angesprungen. Ich hatte auch das Gefühl, sie wirkten ausgepowert. Gut, scheinbar läuft Rampage immer noch im Anschluss von Dynamite. Dann wundert es mich natürlich auch nicht, dass die Leute dann keinen Bock mehr auf Preliminary Matches nach einem Main Event haben.
Gut.
Ja.
Alles klar.
Vielleicht war es auch vor Dynamite aufgenommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es nicht gut. So, die Crowd war einfach nicht drin.
Das war wieder eine typische Rampage, die kannst du ganz locker einfach unter den Teppich kehren. Es interessiert kein Schwein. Und wenn das wirklich der Aufbau ist, die Nummer 99 für die große Nummer 100, dann verspricht mir überhaupt nichts für die 100. Genau. Also Leute, macht die 100 fertig und dann weg mit dem Scheiß. Es braucht kein Schwein.
So, dann sind wir bei Collision Nummer 3, auch im First Ontario Center in Hamilton, Ontario, Canada. Ja, vielleicht war es dann ein Tag danach oder so. Auf jeden Fall waren dann nur noch 3.900 Zuschauer da.
Oh.
Nochmal 500 weniger.
Und wohlgemerkt, das sind nur 2.500 mehr als jetzt bei New Japan Independence Day, die in einer Turnhalle gewrestelt haben.
Stark.
Ich muss das jetzt einfach anbringen, wo sich John Moxley Schaschlikspieße in den Schädelrahmen hat lassen.
Gut, von aber das ist ja auch schon
das stark. Scheiße.
Oh, das ist mir richtig, richtig geil. Ich bin sicher, John Moxley ist einer abgegangen dabei.
Ja. Dann sahen wir zu Beginn von Collision sahen wir einige Interviews, einmal von Powerhouse Hobbs, einmal von Dustin Rhodes, dann von Roderick Strong, von Samoa Joe, die alle was zu dem Tournament gesagt haben. Das fand ich gar nicht so dumm. Das ist
so ein Hard-Tournament. Wir haben ja zwei Tournaments laufen.
Ah ja, Entschuldigung, ja.
Auch wenn das kein Schwein mitgekriegt hat, weil dieses andere Tournament...
Wir haben eigentlich drei Tournaments am Laufen. Wir haben nämlich zwei Own-Hard-Tournaments, einmal der Männer und der Frauen und noch das Tag-Team-Tournament. Also wir haben hier gerade wieder unglaublich viele Tournaments. Da wird sich Thorsten richtig freuen, der liebt ja Tournaments. So, und aber ich fand es ganz gut, dass sie mal auf dieses Own-Hard-Tournament dann da eingegangen sind, dass sie da ein bisschen was gezeigt haben. Das ist schon okay, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, das Ding promoten sie auch einigermaßen.
Jo.
Aber dieses Tag-Team-Turmoil-Tournament, das wir am Laufen haben, das wird überhaupt nicht promoted. Wir sehen keine Einspielung, wie die Tag-Teams gezogen werden, außer wir haben das mal. Und es gibt keinen Trailer für das Tournament selber. Es wird nicht gesagt von wegen, hier, jetzt das große Turmoil-Tournament, damit hier die Tag-Team-Champions rangehen. Was weiß ich. Nee, ist gar nichts. Es ist einfach nur da.
Ja.
Ja. Es gibt nicht mal eine Anzeige, wer jetzt gegen wen und welche Teams. Das ist nichts. Was jetzt in Collision und Dynamite gut gemacht hat, Stichwort Trailer, bei ein paar Sachen greifen sie ja wirklich, machen sie es wirklich besser und geben Trailer und ein paar Rückblicke zu dem, warum jetzt diese Matches entstanden sind. Das ist wirklich? Ja was Gutes. Das ist ja, da gibt es ja einen Pluspunkt dafür.
Ja, hier haben wir dann den Opener, MJF gewinnt nach 28 Sekunden gegen Kip Morris. mit dem Crippler's Crossface oder den LaBelle Lock oder wie auch immer man ihn jetzt nennen will. Und dann freut er sich natürlich. Und dann gibt es natürlich erstmal eine lange Ansage an die Champion. Und es kann überhaupt nicht sein, dass ich jetzt hier überhaupt in diesem Schweineort in Ontario wresteln muss. Wer will denn schon in Ontario wresteln? So. Und in Hamilton keine Sau und bla. Und ja, dann kommt natürlich Ethan Page raus, weil der ist ja jetzt auf einmal Face.
Ja, der ist eigentlich Hamilton's Own.
Ja, der ist eigentlich ja in der Storyline mit Matt Hardy und Brother Zay. Und da muss er ja eigentlich den Bösewicht noch spielen, weil die ja die Kontrolle über ihn haben. Aber nee, jetzt auf einmal ist er natürlich Face.
Wir haben noch einen aus der Heimatstadt hier und nicht so einen Jobber. Also nehmen wir einen von unseren Stars.
So, und dann
ich muss aber sagen, ich fand seine Promo gegen MJF jetzt hier nicht schlecht. Ich fand die okay.
Ja.
Auch wenn auch gut, er ist auch ziemlich gut am Mikrofon, ganz ehrlich, aber er hat momentan nicht mal ansatzweise ein Standing da oben.
Ja, und das Problem ist halt, er ist eigentlich noch in einer anderen Storyline verwickelt, in der er das Arschloch ist. Und jetzt soll ich ihn bejubeln, warum? Weil er einmal geholfen hat für Matt und Brother Zay in der letzten Show und jetzt kommt er rausgeschissen, weil, ja, der gehört ja zu uns.
Ja, weil das unsere Stadt ist, hier in dieser dunklen, leeren Turnhalle.
Ja. So, und dann ging es ein bisschen hin und her und MJF hat dann das war tatsächlich gut gemacht. Er hat das Bein von Ethan Page bearbeitet. Dadurch konnte Ethan Page ihn dann zum Crucifix Slam nicht oben halten, wie wir hier sehen. Er ist zweimal zusammengebrochen, als er das Razor's Edge oder Ethan's Edge oder wie auch immer zeigen wollte. Ja, und am Schluss gibt es den Heatseeker von MJF gegen ihn, also der assisted, ja, elevated Piledriver über das Seil oder wie auch immer und er pinnt Ethan Page und behält seinen Titel wie unerwartet 10 Minuten 58 und dann war das Match vorbei.
Match war aber in Ordnung. Natürlich gewinnt ja Ethan Page, aber Match hat absolut Laune gemacht, finde ich. Also da konnte Ethan Page auch einmal zeigen, was er drauf hat, wenn er mal mit wem gemeinsam arbeitet, mit dem er worken kann und nicht einfach nur mit einem Alkoholiker und einem 50-Jährigen.
Das hat er ja auch tatsächlich schon ein paar Mal bei Dark unter Beweis gestellt, als sie auch so ein paar Dark-Storylines dann vorangetrieben haben. Da hat Ethan Page schon ein paar Mal gezeigt, dass er eigentlich durchaus worken kann. Man nutzt ihn halt nur einfach überhaupt nicht und deswegen bleibe ich halt dabei, ja, sorry, aber der Typ hat überhaupt kein Standing, der ist ein absoluter Undercarder. Er ist noch in einer anderen Storyline und jetzt soll er MJF den Titel abnehmen? Nö. Das ist halt Quatsch. So. Dass man erst ein Jobber-Match bringt und dann ihn nochmal hinten dran, meinetwegen. Aber es hat ihm natürlich jetzt auch in keiner Weise geholfen. Ne?
Ja. Speaking of in keiner Weise geholfen.
Ja.
Ich fand hier die beste Arbeit die Kommentatoren. Denn die Kommentatoren sagen am Anfang, glaube ich, mit einem der wichtigsten Sätze während des ganzen Matches. Powerhouse Hobbs braucht QTV nicht.
Ja.
Der braucht die nicht.
Das ist richtig.
Das hätte... Also das schmälert den Sieg von Powerhouse Hobbs hier, weil hier natürlich QTV eingegriffen hat. Match war okay, außer dass
zweimal eingegriffen, bis er dann endlich den Pin nachgeholt hat.
Ja.
Das lässt Powerhouse Hobbs einfach nur scheiße dastehen.
Vor allen Dingen ist es auch dumm, dass dann auch noch ein Dustin dann noch aus seinem Finisher auskicken darf. Das ist halt richtig scheiße. Also gerade, ich meine, dass er hätte ja auch nach einer Powerbomb auskicken können, aber musste er dann nach dem Spinebuster, nach Will Hobbs Finisher auskicken? Das muss doch einfach nicht sein.
Das hat er sich ja verdient, er hat sich ja gecuttet.
Ja, stark.
Das musste ja auch wieder sein. Schon wieder Blut in dem scheiß Match. Alter Leute, kommt runter von eurem scheiß Bluttrepp.
Ja. Dann gibt es nochmal den Eingriff. Hier sehen wir es nochmal von QT, der dann nochmal zuhaut. Dann gibt es nochmal den Spinebuster und dann darf Will Hobbs endlich gewinnen. Stark. Alter Leute, Will Hobbs ist einer der wenigen Leute, die ihr bei AEW habt, der wirklich so ein Vieh ist. So. Und dann schafft er das nicht alleine.
Vor allem, er hat doch Ausstrahlung. Er hat ja auch was an sich. Er hat irgendwie auch einen Look und einen Charakter. Das passt doch eigentlich. Bis zu diesem Match muss ich ja ganz ehrlich sagen, und ich bin mir auch jetzt noch nicht wirklich sicher, ich weiß nicht, wer das Turnier gewinnen wird. Wir haben jetzt CM Punk hier einmal drin und wir haben Powerhouse Hobbs. es ist hier noch wirklich offen, weil ich bezweifle, dass es CM Punk das ganze Ding geben wird, weil er braucht das nicht. Also, ich bin gespannt.
Ich könnte mir tatsächlich Ricky Starks vorstellen, weil man ihm was geben will. Also es ist ja jetzt hier an der Aufstellung war es auch schon klar, wer dann die beiden anderen sein werden. Du wirst kein Powerhouse Hobbs gegen Juice Robinson sehen und du wirst kein CM Punk gegen Roderick Strong sehen. Also das ist halt alles schon so ein bisschen bla. Mhm. Da habe ich mir dann auch schon gedacht, naja, dann gewinnt wahrscheinlich Joe. Fand ich auch nicht so gut, aber naja, kann man da nochmal gucken.
Jo.
Ja, dann sehen wir kurz das Interview von Roderick Strong, der dann irgendwie was dazu sagt, dass er dieses Turnier ja auch irgendwie gewinnen muss und keine Ahnung. Und dann kommt es zumindest nochmal zu einem Rückblick, dass man eben auch gezeigt hat, dass Samoa Joe und Roddy schon mal aufeinander getroffen sind bei Ring of Honor. Das fand ich auch ganz okay.
So. Man greift ein bisschen die Historie auf für Leute, die nicht seit 8 Jahren oder... Also es war 17 Jahre, auf jeden Fall eine lange Zeit dabei sind, die kein Ring of Honor gucken.
Eben.
Die sehen so, hey, okay, die haben eine Historie, die haben das letzte Mal vor so und so vielen Jahren gewrestelt. Okay, hat man eine kleine Story. Sie lernen ja.
So, dann kommt Miro raus, für den haben sie momentan auch nichts. Deswegen darf er gegen Anthony Henry von den Workhorsemen antreten.
Yay.
Ja, wer nicht weiß, wer die Workhorsemen sind, macht nichts.
So, nein, ja, wo du recht hast, hast du recht.
Ja, also die Workhorsemen sind natürlich Anthony Henry und J.D. Drake. J.D. Drake, den wir ja auch immer spaßeshalber Ken Owens genannt haben, weil er der kleinere Bruder von Kevin Owens ist. Der ist ja auch in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Keine Ahnung, ob der jetzt auch irgendwie bei Ring of Honor mit unter Vertrag ist, weil man ja auch das Gefühl hat, jedes Abfallprodukt, das sie irgendwie bei Dark oder Dark Elevation gehabt haben, schmeißen sie jetzt in den Honor Club. Es ist schon kein Wunder, warum es immer mehr Ring of Honor Fans oder Original Ring of Honor Fans gibt, die jetzt mittlerweile sagen, Alter, seitdem Tony Khan den Laden leitet, brauche ich es nicht mehr zu gucken.
Yay, macht auch das schon kaputt.
Ja, aber ich meine, es war zu erwarten. Ich meine, Ring of Honor ist durch die nur um das mal kurz klarzustellen, Ring of Honor ist natürlich am Rande der Existenz gewesen. So, die Pandemie hat allen geschadet, auch Ring of Honor. Und dadurch sind sie halt den Bach runtergegangen. Und ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, danke Tony Khan, dass du da Geld reingebuttert hast und dass du Ring of Honor jetzt übernimmst. Aber das Problem ist halt, dass Ring of Honor jetzt überhaupt nicht mehr dieses Feeling hat, was es früher hatte, als diese hochtrabende, aufstrebsame Liga, die halt Top-Wrestler irgendwie hervorbringt. So, das fehlt halt komplett, weil es mittlerweile nur noch voll ist, wie gesagt, mit diesem AEW Dark und Elevation Gemüse. Und wenn dich das vorher schon bei Dark und Dark Elevation nicht interessiert hat, interessiert es dich bei Ring of Honor noch viel weniger. Und als Ring of Honor Fan, der vielleicht auch noch die ganzen alten Leute so kennt von Ring of Honor, die er da auch gerne sehen würde, dann zugemüllt wird mit dem ganzen Kram hier, dann alienatest du irgendwann deine eigenen Zuschauer, ist doch vollkommen klar. Die sagen sich dann auch, ja, das will ich nicht sehen. Also, und deswegen sage ich ja, die Ring of Honor Gruppen, die ich jetzt mittlerweile so gesehen habe oder auch bei AEW, die sagen halt auch bla. Die AEW-Fans sagen, Ring of Honor gucke ich gar nicht, das interessiert mich nicht. So, und die Ring of Honor-Fans sagen mittlerweile, Alter, ich habe keinen Bock, die Ausschussware von AEW zu sehen. Und den Vergleich, den Ken ja schon mal angestellt hatte, es ist wie WWEs ECW, genau diesen Vergleich stellen die Ring of Honor-Fans mittlerweile auch. Das ist nämlich genau das, so, weil es sich auch so anfühlt. Und das ist genau das Problem.
Ja. Er haut hier einfach nur seine C-Charaktere rein, die er in den beiden Hauptshows nicht benutzen kann. Zack, genau. Hauen wir sie in Ring of Honor. Und das ist natürlich scheiße für die Hardcore Ring of Honor-Fans.
Ja, und Anthony Henry ist ja nicht mal ein C-Charakter. Das ist ja das Problem. Denn er hat ja auch regelmäßig bei Dark verloren. Er ist halt ein Edeljobber. Es ist nichts anderes. Anthony Henry ist auf dem gleichen Level, auf dem Virgil oder ein Brooklyn Brawler oder sonst was war. Hat sicherlich mal ein paar Matches gegen Job Guys gewonnen, aber den Rest verliert er halt. Und auch J.D. Drake gehört in die gleiche Suppe. Und das sehen wir hier auch. Es gibt halt den Jumping Sidekick, dann gibt es den Game Over. 3 Minuten 9 Sekunden und dann war es das natürlich wieder für Anthony Henry. Und für Miro hat man bisher nicht mehr.
Und das finde ich so schade. Alter, AEW, ganz ehrlich, ich muss jetzt hier ganz mal einen Rant loslassen. Miro ist, glaube ich, mit einer der bösesten Muskelprotze neben, glaube ich, Powerhouse Hobbs. Der Typ hat ein Sixpack, glaube ich, bei über 100, locker über 100 Kilo Körpergewicht. Ja. Da kommt das Sixpack. Der arbeitet brutal. Alter, gebt Miro am besten den Titel von Cassidy. Aber das will ja Tony Khan nicht, weil Cassidy ist das Liebchen von Cassidy ist das Liebchen von Tony Khan. Ja. Alter, gebt Miro den Titel. Lasst ihn durch die Midcard wandern. Ja. Und macht den Titel wieder wertvoll, weil der ist zurzeit, gleich wie die Trios-Titel es schon immer waren, irgendwo und er ist scheißegal.
Ja.
Ach, du sprichst mir aus der Seele.
So, dann haben wir Tony Schiavone mit dem Bullet Club Gold im Ring. Denn offensichtlich gehören die Guns jetzt auch zum Bullet Club Gold, weil wir müssen ja die Guns wieder in irgendein anderes
Spiel rein. Ja, du kannst ja keine Bullets verschießen, ohne die Guns dafür zu haben.
Genau. Oh. So, und sie lachen sich dann über CM Punk und FTR und Ricky Storks, machen sich lustig und dann, geht es halt darum, dass Juice Robinson ja Storks heute besiegen wird, ob schon alle Leute vom Ring verbannt sind. Und dann will Schiavone was sagen. Und dann sagt aber Jay White, nee, ich rede jetzt hier, du hast gar nichts zu sagen. So, ich will von CM Punk, dass er mir die rote Tasche mitbringt von vor 2 Wochen, weil der Titel, der gehört ja eigentlich mir und überhaupt, die Guns müssen ja die Tag-Team-Titel gewinnen und bla. So, und dann Promo ist so lala und dann kommen irgendwie Punk und FTR und Ricky Starks auf dem Thron, auf der Leinwand und sagen dann eben auch so, ja, okay, Punk sagt dann irgendwie, ja, MJF trägt ja immer noch den Replica-Belt, ich habe den Titel ja nie verloren und bla. Und dann sagt FTR, ja, wir akzeptieren eure Herausforderung ganz, weil wir keine Angst haben. Läuft nicht gerade ein Tournament darum, wer die Number One Contender auf den Tag-Team-Titel sind?
Ja, das war so.
Aber die Guns hatten ja ihr Rematch noch, nicht? Das machen
ja,
wir
so,
jetzt.
Ja.
Pretty clever. Ja, habe ich aufgepasst.
Ja, ich fand die Aussage von CM Punk relativ cool zu Jay White. Hey, wenn du das willst, was da drin ist, dann mach so wie MJF. Geh auf aewshop.com und hol dir einen Replikagürtel, so wie es MJF getan. Das war ein netter Shoot, das war gut. Ich muss ehrlich auch sagen, ich mag dieses schmierige Heel-Talk von Jay White zurzeit auch ganz gut. Ja. Und ich finde es auch okay, dass die Guns beim Bullet Club sind. Das passt für die, weil für die hatte man ja bis dato auch nichts wirklich mehr. Und wenn sie jetzt da drin sind.
Das ist aber eigentlich das Problem, weißt du, die Guns werden nur hin und her getragen. So, anstatt sie sich einfach mal auf ihren eigenen 2 Beinen was aufbauen zu lassen, schmeißt man sie mit jeder fucking Heel-Gruppierung zusammen. Geh mal also am Anfang waren es immer nur Billy Gunn und die Guns. Ne? Und das war immer nur Dark. So. Das war auch schon irgendwann vollkommen langweilig, weil die Jungs jedes ihrer Matches gewonnen haben. Und dann hatten sie plötzlich so eine Liste von, ja, hey, wir haben ja in unserem Ranking 30-0. Und alle so, was, die Leute habe ich noch nie bei Dynamite gesehen, wer ist das? Ja, das sind die Söhne von Billy Gunn. Ja, und wo gewinnen die das alles? Ja, bei Dark. Was ist denn Dark? Was? Ja, genau. So, und dann sind die da natürlich 1000-mal aufgetreten und dann kriegten sie, glaube ich, irgendwann dann, weil sie dann Heel geturnt sind, ihr Titelmatch und da mussten sie dann ja zwangsläufig verlieren und dann hatten sie halt verloren und dann waren sie erstmal wieder raus aus dem Ranking. So, es hat halt nicht funktioniert. Und seitdem die ganz Heels sind, finde ich sie ja gut. Darum geht's gar nicht.
Ja.
Aber nach der Acclaimed-Storyline haben sie nix. Gar nix. Und dann schmeißt man sie nur irgendwo, immer wieder irgendwo rein. Plötzlich sind sie Best Friends mit dem und dann sind sie wieder Best Friends mit dem. Jetzt auf einmal sind sie die Helfer von Jay White. Es macht einfach keinen Sinn. Vorher waren sie mit Ethan Page im Team. So, es ist alles nur so. Ja, wir sind halt, ja, wen haben wir denn noch an Heels? Ah, die Guns haben wir doch noch. Ja gut, dann packen wir die halt dazu. Die haben null Konsistenz, die Jungs. Die sind gut. Die wresteln gut, die sind auch nicht schlecht am Mikrofon. Und selbst ihr Entrance finde ich mittlerweile gut. Die haben sich gefunden, die Jungs. So. Die wissen, was sie machen. Ihre Musik funktioniert auch. Die hat man im Ohr so. Das ist eine Musik, die zu ihnen passt. Aber man macht nichts Ordentliches mit ihnen. Und ich kann jetzt, tut mir leid, aber ich bin einfach nicht besonders erpicht darauf, sie jetzt im Bullet Club Gold zu sehen, weil ich einfach das Gefühl habe, in einem Monat ist das wieder Geschichte.
Da hoffe ich halt eben, da ist halt immer weiter bei mir noch diese Hoffnung, die eigentlich, mit der ich eigentlich immer schlecht gefahren bin. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, ja, ja. Das ist jetzt halt wirklich, weil, hey, wollen wir mal das Positive, wir haben jetzt 3 Collision-Shows und es gibt sowas wie eine Continuity, dass fast immer die gleichen Wrestler bei der Show da sind und es nicht 100% durchgetauscht wird. So behalte ich jetzt weiterhin die Hoffnung, dass jetzt hier der Bullet Club aufgebaut wird, weiterhin. Von mir aus kann er jetzt auch ein bisschen verlieren, aber dass er relevant bleibt für die Shows. Die Guns können auf jeden Fall weiter noch gefährlich bleiben. Und die Guns müssen jetzt auch, wie du sagst, die müssen jetzt da auch im Bullet Club dabei bleiben. Es bringt sich jetzt nichts, wenn die jetzt dabei sind und in 2 Monaten sagt man wieder, ja, wir machen da einen Split und also, was weiß ich, lassen die Guns plötzlich face-turnen oder so ein Scheiß. Wir brauchen jetzt hier einmal eine Festigung. Wir haben hier ein Grundgerüst bei Collision, das zuschauertechnisch ein bisschen scheiße ist, aber wir haben ein Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst bröckelt zwar ein bisschen, aber es ist okay. Man kann darauf aufbauen, finde ich. Ich sehe hier einige Charaktere, mit denen man definitiv was machen kann. Man muss halt nur was finden jetzt endlich. Stichwort eben Miro, Stichwort Guns, die jetzt beim Bullet Club sind, wo ich hoffe, dass was passiert. Ricky Starks ist ja auf den aufstrebenden Ast hier in Richtung Owen Hart Tournament. Ich finde auch Juice Robinson finde ich auch gut. Und wie gesagt, Powerhouse Hobbs auch. Und, also wir haben da viele Charaktere bei Collision Plus. Ich bin auch immer ein großer Fan von House of Black. Tut mir leid. Das ist einfach so. Auch Andrade. Ich halte da die Hoffnung, dass sie da irgendwas Gutes draus machen. Und wahrscheinlich werde ich enttäuscht. Ja. Aber ich gebe die Hoffnung.
Ja, siehst du, deswegen geht das schief, weil du heimlich an dir selber zweifelst.
Ja, vielleicht, ich brauche mal wieder eine Invasion oder sowas, dann geht es dem Österreicher wieder gut.
Hoffnung fahren.
Let the hate flow through you. Erhebt euch, mein Freund. Ja.
Embrace the hate.
Ja,
genau so ist es.
Ja. Ja. Aber wir haben jetzt ein Match. Stichwort Match.
Ja,
Ricky Starks gegen Juice Robinson.
Sag was zu dem Match, bitte.
Die beiden klicken miteinander, finde ich. Das Match war okay. Ich fand es halt irgendwie nur ein bisschen schade, dass hier wirklich auch Ricky Starks gewonnen hat. Ich hätte es Juice Robinson eher gegeben. Es ist, glaube ich, einfach nur ein persönlicher Favorit, weil ich einfach hoffe, dass der Bullet Club jetzt ein bisschen besser wird. Aber Ricky Starks pushen ist auch nicht das Schlechteste und sie können, der Junge kann es ja auch und der ist auch bei den Fans over. Das hat man auch gehört, wie ich finde.
Wen meinst du jetzt, Ricky?
Ja.
Ja, Ricky ist over, definitiv.
Mhm. Ja, aber trotzdem fühlt er sich hier momentan in der Geschichte wie ein Anhängsel an von FDR und CM Punk.
Ja, ist er auch. Also er ist vom Standing her definitiv noch unter FTR oder einem CM Punk. Das ist ganz klar. Ja. Aber ich denke wirklich, vielleicht wenn man ihm jetzt wirklich den Owen Hart Sieg gibt und ihm noch ein bisschen weiter pusht, kommt er dahin. Ich glaube, er wird dahin kommen. Und ja, die Crowd mag ihn. Er ist gut im Ring. Er kann reden, wenn er drauf Bock hat. Also, und auch, wie gesagt, das Match fand ich auch hier gut.
Ja, also es gab ein paar Sachen, die waren okay. Ich fand das Match tatsächlich zu lang. Publikum war auch nicht so hundertprozentig drin. Sie reagieren auf Ricky Starks, sie reagieren aber null auf Juice Robinson. Das ist für mich eigentlich eher das große Problem bei der ganzen Nummer. Ja, dann wird Juice eingerollt, natürlich von Ricky, wird gepinnt. Ich weiß gar nicht mehr, der Einroller war auch irgendwie ein bisschen strange. Das Ende war nicht gut von dem Match mit dem Jackknife Cradle. Ja, und dann wird er umzingelt von allen, dann wollen sie gerade was machen, aber dann kommen FTR und CM Punk raus und ja, vertreiben die Bad Guys.
Das Problem ist bei Juice Robinson, dass er alleine noch nicht genug Heat zieht. Wenn Jay White beim Ring ist, zieht der Bullet Club Heat, weil Jay White sowohl im Ring als auch außerhalb des Ringes weiß, wie er sich zu verhalten hat als Heel. Der ist ein guter Heel-Worker und der schafft das auch, dass dann die Crowd ihn hasst, selbst wenn er nicht im Match drin ist. Das hat hier definitiv gefehlt.
Ja, absolut.
Das hat auch ein bisschen, glaube ich, mit dem Aussehen von Juice Robinson zu tun. Tut mir leid, also mit den Haaren und dem Bart, er sieht aus einfach wie eine Witzfigur. Ganz ehrlich, er hat nicht das Ding von wegen, dass man ihn irgendwie ernst nehmen kann.
könnte der Bruder von Jungle Boy sein. Ich sehe ein Tag Team in der Zukunft. Die Jungle Boys.
Ja, apropos Jungle Boy, wir haben ja Christian hier und seinen ehemaligen Tag Team Partner. Wie fandet ihr denn die Promo?
Tja, Ken.
Weiß ich auch noch. Ganz ehrlich.
Ja. Ja, also im Grunde.
Christian, er kann halt talken und er haut sich ja quasi als den Champion raus. Und jo, das war's eigentlich.
Ja, also letzten Endes, er spricht dann eben an, dass er hier der Champion ist und dass es keine Rematches gibt. Dann kommt plötzlich Sean Spears, weil wir den ja gerade erst wiederbekommen haben. Und er sagt,
ja, da war ja was, richtig. Jetzt erinnere ich mich, danke.
Ich will gerne gegen den Champion antreten und das ist ja Luchasaurus und der macht nur
Und Christian sagt, nö, es gibt keine Open Challenge mehr. Und ja, finde ich eigentlich von der Kontinuität her okay. Christian hat ja gesagt, es gibt keine Open Challenge mehr.
Ja.
Du musst ja den Titelshot verdienen. Also Sean Spears, wer bist du eigentlich? Ja, du hast es, oh toll, du hast ein Match bei Rampage gewonnen. Was?
Und jetzt verpiss dich.
Und jetzt geh mal wieder schön spielen.
Geh mal scheißen.
Ja.
So.
War okay.
Und ja, genau. Also fand ich eigentlich auch ganz okay für die kleine Sache, die sie letzten Endes ist, aber auch hier, ne, Sean Spears, I'm sorry, aber das ist halt einfach, ja, ich weiß
ja, nicht. Wir haben so viele, was durchgehend noch immer ist, ist die Tatsache, der Roster ist noch immer viel zu groß. Somit haben wir auch weiß man anscheinend nicht, wen man jetzt gegen Christian / Luchasaurus schicken soll. Das ist so kommt es mir vor. Und Christian bemüht sich wirklich, den TNT-Title irgendwie wieder wertvoll zu machen. Was man jetzt im Grunde braucht, ist eigentlich wirklich jemand, der in der nächsten Show sagt, hey, du willst keine Open Challenge. Schau an, ich werde mich jetzt hier quasi beweisen als Sieger. Ich weiß nicht, vielleicht ja Miro. Oder, ja, Miro weiß ich gar nicht, ob ich den brauche als TNT. Den, wie gesagt, ich will, dass der Cassidy weghaut. Aber irgendjemand, der jetzt dann in der Woche oder in der nächsten Woche sagt so, Luchasaurus, ey, du willst, dass sich wer das verdient? Hey, ich habe hier und hier das gewonnen, ich habe das gewonnen, ich habe das gewonnen. Wie sieht's aus?
Ja.
Das braucht eine Story. Es braucht einfach eine Story, wo wirklich einfach klassisch Face gegen Heel und das wirklich, ja, aber was wir immer sagen, was über mehrere Wochen aufgebaut wird, nicht innerhalb von 2 Wochen beendet ist.
Ja, absolut. Und wir haben jetzt hier, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, jetzt ist mir hier gerade die
Galerie. Du hast abgeschmiert.
Ja, ist die Galerie abgeschmiert.
Aber ich verstehe dich voll und ganz, ich verstehe auch die Galerie, warum sie abgeschmiert ist, denn das nächste Match ist das TBS Title Match Chris Statlander gegen Lady Frost.
Ja, sag mir mal was dazu, bitte. Gott. Ich guck mal, dass ich auf die Bilder komme und dann.
Ich kann Chris Statlander nicht für voll nehmen, ich kann Lady Frost nicht für voll nehmen. Ich fand das Match klobig. Lady Frost gibt sich Mühe, Chris Statlander irgendwie. Sie ist kein Champion-Material. Es ist der TBS-Title, er interessiert mich Nüsse, er wird auch nicht irgendwie wertvoll dargestellt, er ist einfach nur da. Chris Statlander ist auch einfach nur da. Und dass sie sich das jetzt auch jede Woche im Grunde den Titel verteidigt. Sorry, ohne Story ist ein Titel nicht relevant. Ohne einen Träger, der den Titel auch würdig vertretet, ist der Titel nicht relevant. Und das bedeutet nicht, dass man jede Woche gewinnt. Nein, man muss den Titel irgendwie honorieren. Man muss ihn wichtig machen. Mit einer Promo beispielsweise oder mit einem Trailer oder sowas. Nein, hier hat man gar nichts in der Hinsicht. Absolut gar nichts. Und deswegen kann man bitte den TBS-Titel einfach irgendwie in die Tonne treten. Der kann sich ja mit dem 24-7-Titel fusionieren zum, was weiß ich, zum Internet-Champion-Titel oder sowas von Zack Ryder.
Man kann einfach in meinen Augen den Titel und den von Tony miteinander vereinen und fertig. So, dann wird der hier eingestampft. Man braucht keinen TBS-Title. Das war der Jade Cargill Memorial-Title. So, keine Sau braucht.
Ja, und jetzt hält ihn Chris Statlander, bis Jade Cargill zurückkommt. Und dann tritt sie Statlander kurz weg in einer Minute und dann hat sie wieder den Titel.
Ja.
Und dann kommt auf ihrem Titan schon 61.
Ja.
Zu 1. Also das zu 1 kommt dann weg, dann ist einfach nur noch die Siege da. Und dann haben wir die ganze Scheiße wieder von vorher.
Genau. So, also wir sehen hier, Chris Statlander gewinnt nach Gott sei Dank nicht so langen. Die haben sich ein bisschen die Kritik von uns zu Herzen genommen. Es ging dann nicht mal 9 oder 10 Minuten, sondern nur 6 Minuten 40. Und dann ist es auch vorbei. Aber ganz ehrlich, 6 Minuten 40 ist auch lang genug gegen eine Job Queen. Lady Frost hat keine Siege gehabt bei AEW und wenn, dann maximal bei Dark. Aber hier, auch hier kam sie, glaube ich, rein mit ihrem Rating 0-2 in diesem Jahr oder so.
Ja. Ich auch gedacht hab, jo, warum schickt man solche Leute gegen die Championess?
Das, ja, keine Ahnung. Einfach das, nur, glaube ich, um zu zeigen, ja, sie kann auch voll was.
Ja, und das Einzige, woran man sich bei Lady Frost erinnert, ist ihr Ungeschick mit ihrem Outfit. Ja. Sorry.
Ist so. So, Lexi Nair ist bei Andrade El Idolo, der rastet aus, weil er seine Maske wieder haben will und dann sagt hier Malakai Black auf dem Titantron, sagt dann, ja, du kriegst die Maske ja wieder, wenn die Zeit reif ist.
Ja. Und ich habe da was Interesse, ich habe da was in einem Post, glaube ich, von Malakai Black gelesen. Er hat wirklich, und das finde ich gut, er hat wirklich, glaube ich, bei Tony Khan gefordert, das House of Black ist exklusiv bei Collision. Okay. Er will nicht bei Rampage oder bei Dynamite sein, denn so hat man hier wirklich zumindest, wenn man wirklich das House of Black sehen will, muss man Collision einschalten. Gut. Und das finde ich eigentlich einen guten Move, weil ignorieren wir mal die Trios-Titel, ignorieren wir mal diese absolut unwichtigen Titel. Das House of Black ist trotzdem ein stimmiges, geiles Stable, ich finde, mit sehr guten Workern drin. Buddy Matthews zählt wie ein Verrückter und kann was. Brody King ist der Muscle, könnte vielleicht ein bisschen cleaner arbeiten zwischendurch. Julia Hart ist in ihrem Gimmick top und Malakai Black, da bin ich sowieso ein Fanboy. Egal, was er macht. Und das passt, finde ich.
Können sie ja auch machen, das ist ja auch in Ordnung. Ja, dann haben wir das Main Event des heutigen Abends, Samoa Joe gegen Roderick Strong im Owen Hart Tournament. Wir haben gerade eben den Pokal schon gesehen. Ja, Match ist eigentlich in Ordnung.
Samoa Joe. CM Punk am Ring, der dann ein bisschen erzählt von seiner History mit Samoa Joe.
Ja.
Was schon ein bisschen Foreshadowing macht, dass Samoa Joe das Scheiße gewinnen wird.
Ja, die Story im Ring ist halt, dass Roderick Strong die gesamte Zeit versucht, ihn irgendwie zu einem Backbreaker aufzuladen, das aber nicht schafft. Joe dominiert ihn ganz häufig, dann kriegt das irgendwann doch hin. Ja, und dann landet er letzten Endes im Coquina-Klatsch und muss aufgeben. Und dann nimmt Joe sich einen Stuhl und will sich mit CM Punk anlegen und CM Punk steht auch auf und sagt, ja, ich habe auch einen Stuhl, was willst du jetzt so? Und dann geht Samoa Joe nochmal weg, hebt dann Roderick Strong aus und zeigt einen Emerald Fusion auf den aufgeklappten Stuhl.
Und das Steel Chair.
Ja, und dann ist er tot und Adam Cole kommt noch rein und dann waren natürlich die AEW CM Punk und Adam Cole in einem Ring. Ich so, ja, na und? Mein Gott, Leute. Mach nicht immer so ein Drama aus allem. So, und Roderick
Strong. Dieses Ding waren sie auch verdammt stolz, weil das hat gefühlte 5 Minuten gedauert, die ganze Show.
Ja, wahrscheinlich, ich glaube, es ging sogar 7 Minuten. Und ja, dann haben sie ihn da rausgeholt. Ja, und das waren dann die letzten Bilder, wo Punk dann nochmal nachdenklich nach oben guckt, wie er wahrscheinlich dieses Finale oder das Halbfinale gegen Samoa Joe überstehen wird. Bevor wir jetzt zu Dynamite kommen, muss ich natürlich noch einmal auf den, auf den verloren gegangenen Kriegelkragel-Face zu sprechen kommen.
Er wird uns ewig in Erinnerung behalten.
French. Meine, wie kann man so jemanden entlassen? Guck dir das an. Singles, ungeschlagen. Tag Team, ungeschlagen. Trios, ungeschlagen. 2023 an sich, ungeschlagen. Ja. Und jetzt entlassen sie ihn.
Ja, krass, ne? Also wirklich so ein Goldberg-esker Run von diesem absoluten Charismaträger. Ja, Trench von den Mogul-Affiliates ist leider nicht mehr mit bei AEW. Schade.
Das ist wirklich schade.
Worauf den Wollkragenpulli direkt gepostet hat. I'm going nowhere. Oh, also zum Glück Wollkragen, Pulli, Parker, Boudreau bleibt uns erhalten.
Ja. Wir schicken ihm diesen Post zurück, sobald er entlassen wird.
So, und dann habe ich hier, leider hat jemand erzählt, dass Juice Robinson aussieht wie das Honeycomb-Cereal-Maskottchen. Und oh das Gott. Stimmt leider.
Ja, scheiße.
So.
Wir sind ja absolut ein unprofessioneller Podcast. Können wir bitte ein bisschen professioneller hier wieder?
Ja, genau. Deswegen, wir sind jetzt ein bisschen professioneller. Und weil wir so professionell sind, bedanken wir uns einmal bei unseren Patrons.
It is again time to give credit to all of our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Deuce, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Maximilian Gotchling, Michael Boorman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Moseman, and Vincent Vega. Thanks for your support.
Ja, genau. Vielen Dank für euren Support, dass ihr uns natürlich auch immer weiterhin unterstützt. Und wir gehen direkt rüber in die letzte Show für heute, die Dynamite Nummer 196 aus Edmonton, Alberta, Canada. 5600 Zuschauer und ja, wir haben als Opening ein Interview mit Darby und Keith Lee und dann sagt Darby, er soll seinen Kopf auf seinem Arsch ziehen, er muss das hier alles irgendwie ernster nehmen und bla, und wir sind ja im Blind Eliminator Tournament im Viertelfinale und da muss ich ja mit Cassidy gegen dich und zufälligerweise Swerve Strickland antreten.
Weiß ich auch nicht genau, warum es das gab. Und Keith Lee meinte auch nur, mutig. Dumm, aber mutig. Und also, ich bin ja schon immer ganz, ganz happy. Und ich glaube, Ken ist auch richtig, richtig happy, wenn die erste Theme bei einer Show bei AEW Orange Cassidy ist. Nicht wahr? Nicht wahr? Du magst es doch, oder?
Ja, für jede Show. Cassidy macht den Anfang.
Ja, aber ich muss sagen, ich fand das Match bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam. Ich fand diese Disharmonie zwischen Swerve und Keith unterhaltsam. Ich fand es lustig, wie Keith Lee im Grunde zwischendurch beide abgefertigt hat. Ich fand es lustig, wie es dann auch zu den Unstimmigkeiten gekommen ist. Wo es dann too much wurde, war unter anderem das. Also das war wieder einmal so ein typischer Darby Allin-Move, wo er halt unter der Ringtreppe lag und Keith Lee, geschultert mit Orange Cassidy, geht die Ringtreppe hoch und quetscht Darby Allin drunter ein. Ja. Das ist sicher auf Darbys Mist gewachsen, das ist ganz, ganz sicher.
Natürlich.
Ja,
ich finde es so toll.
Ja, ich finde es so toll, denn ich bin der neue Nick Mondo. Ich hoffe, er kriegt auch dann gleich wie Nick Mondo die Erkenntnis, dass das alles gar nicht so geil ist. Das Ende war das Einzige, wo ich sagte, schade. Denn diese Disharmonie, dieses leichte Anecken zwischen Swerve und Keith fand ich gut und ich hatte wirklich eigentlich gehofft, die holen sich den Sieg. Aber nein!
Ja, aber das wäre ja genau die gleiche Storyline, die wir ja schon mit MJF und Adam Cole haben. Deswegen kann man das natürlich nicht machen. Also nimmt man das Langweil-Putty-Babyface-Team.
Und das Finish war auch so, ja, Swerve knockt aus Versehen Keith aus und dann gibt es den Mousetrap von Darby gegen Swerve. Natürlich
sein Last Supper bitte bei ihm, ja.
Das ist ach ja, true, Last Supper. Ja. Aber es ist auch das ist auch the most devastating move in all of sports entertainment. Es ist ein modified Roll-Up.
Ja.
Ja. Und das finde ich schade, weil, hey, warum kann man das nicht machen? Heath und Swerve hassen sich ja wirklich, im Gegensatz zu dem, was bei MJF und Adam Cole passiert, zu dem kommen wir später.
Ja, vor allem haben sie ja vor dem Match sogar noch Rückblenden auf die beiden gemacht.
Ja.
Wie sie nicht richtig leiden können und den ganzen Scheiß, wo man sich gedacht hat, okay, jetzt lassen sie die gewinnen und dann geht die Story endlich mal weiter von vor, was weiß ich, wie viele Jahren, aber nö. Ja.
Da hat man ja kurz Hoffnung gehabt, so, hey, Trailer, ah, okay, deswegen mögen die sich nicht, ich verstehe, warum sind Orange Cassidy und Darby zusammen, wurscht, scheiß drauf, Darby macht dann im Grunde eine Promo für Nick Wayne, der endlich volljährig ist, aber ganz ehrlich, falsche Entscheidung, Match an sich war spaßig, Ende war scheiße, falscher Sieger.
Ja, und vor allen Dingen auf der anderen Seite will ich auch nicht jetzt schon wieder so einen Aufguss von Swerve Strickland und Keith Lee sehen. Die Fehde hat man zu dem Zeitpunkt schon komplett versaut. So. Und jetzt kommt das wieder, weil man gemerkt hat, ach, eigentlich war das ja doch gar nicht so eine schlechte Idee. Doch, weil ihr sie ja schon komplett verbuckt habt. Ja. Lass gut sein, Tony. Mach was anderes mit den beiden.
Was würdest du denken mit einem Heel-Turn von Keith Lee?
Im Moment nicht, weil im Moment macht es keinen Sinn. Das hätte man zu dem Zeitpunkt mit Swerve gut machen können, weil er da ja zwischenzeitlich auch on the verge war. Da war es ja auch in Ordnung, aber den Weg wollte man ja nicht gehen. Wenn man es jetzt tut, dann ist es halt in meinen Augen wieder übers Knie gebrochen. Das sollte man, wenn man das jetzt machen würde, dann muss man das aufbauen und dann brauchst du da auch wieder eine Zeit lang für. Ansonsten bringt das nichts.
Da hätte beispielsweise auch, finde ich, so ein Sieg gut gepasst, weil da hätte Keith gesehen so, hey, ich gewinne hier wieder Matches mit Swerve. Er ist zwar schwieriger, aber irgendwie passt das doch. Ja, aber wie du sagst, das wäre dann wieder übers Knie gebrochen. Und ja.
Habe ich meinen Namen gehört? Knie gebrochen?
Ja. Dann sehen wir Jungle Boy, der kommt aus seinem Wagen raus und hat ein kurzes Interview mit Skiavone und ist sour und will irgendwie ein Match um den FTW-Gürtel, weil Hook so ein Arsch ist. Und dann kommt Hook an und attackiert ihn und Jungle Boy springt ins Auto und schubst ihn weg und fährt wieder von dannen. Und Hook, ja, weil der ja auch keine Persönlichkeit hat,
Hätte man auch gerne einfach nur lassen können, dass Hook sagt, Jungle Boy sagt, er geht jetzt zu Tony und fordert ein Match und fertig. Warum nicht? Warum muss es aufs Maul geben?
Ja, weil Hook halt so aufmerksam ist.
Ja, weil Hook ja keine Promo halten kann, also muss er mit seinen Fäusten reden.
Genau.
Ganz ehrlich, also Evil Jungle Boy finde ich bis jetzt ganz okay. Können sich vielleicht noch weiterentwickeln, in Ordnung. Und Hook ist nach wie vor die langweiligste, dümmste Sau überhaupt bei AEW. Ja. Tut mir leid, der Kerl interessiert mich nicht die Bohne. Ich habe so die Schnauze voll von seinem, ich sag kein Wort und ich hau die einfach nur um und das war's.
Did you hear that? He doesn't interest Ken, not the bean.
Yeah. But I didn't know him.
Ja.
So, ich fand ihn am Anfang echt gut. Und das ist
genau wie Orange Cassidy. Es ist dasselbe Gimmick die ganze Zeit mit keinerlei Variation oder sonst irgendwas. Ja. Und es ist langweilig.
Hook meinst du jetzt?
Ja.
Hook. Also ja, ich dachte, du meinst jetzt dieses absolut großartige Segment mit Adam Cole und MJF.
Ja, wo man Adam Cole beim Bankdrücken nicht direkt zeigen kann, weil er nämlich diese Hanteln in das Gewicht niemals gestemmt hätte. Ja. So, deswegen hat man ihn auch immer, hat nämlich schon gesehen, dass er an der linken Seite die ganze Zeit nachgibt und da hat hundertprozentig irgendjemand festgehalten. So, das ist halt genau das Ding. So, alter Leute, wenn er es momentan nicht packt, dann macht nicht solche Segmente. Es sollte irgendwas sein, was ihn gut aussehen lässt und nichts, was ihn noch lächerlicher aussehen lässt. Das ist halt dumm. Jeder, der nur ein bisschen darüber nachdenkt, weiß halt in dem Moment ganz genau, yo, MJF packt es mit 8 Wiederholungen und er packt es halt nicht mal mit einer.
Ja, vor allem, das war echt ein gutes Gewicht. Ich gehe mal davon aus, das waren links und rechts 20er Scheiben, jeweils dreimal. Dreimal 20.
45 drauf.
45 Pounds, glaube ich, sind das. Und das sind knapp 20, so 20, 21.
Ja, genau. Das sind 120 Kilo.
Plus der leeren Stange, die kostet auch nochmal 20, sind 140 Kilo.
Kann auch eine Zehnerstange sein. Aber ja, genau. Also ja. 130 bis 140 Kilo wären das, die MJF da mal presst. So für 8 Wiederholungen ist das sehr gut.
Und
so.
Das ist eine Leistung.
Das ist eine Leistung. Das ist nicht einfach so. Und deswegen hat er auch den Bild, den er hat. So, deswegen hat er halt auch die Brustmuskulatur etc. Und die hat Adam Cole nicht. Und das konnte man sehen. Und man konnte sehen, dass er das Ding nicht alleine stemmen kann. Und sowas ist dämlich. Lass dann doch einfach sowas. Dann macht irgendwas anderes, macht was an der Beinpresse oder sonst irgendwie was. Aber ja, nicht an dem Scheiß. Das sieht einfach nur dumm aus.
Oder geht auf die Laufbahn oder macht Körpergewichtsübungen, wo Adam Cole, denke ich, besser da.
Ja. Oder macht Schräggewichte. Auch das haben wir schon gehabt. So. Wo ist das Scheißproblem? Ist ja nicht so, dass ihr sonst nicht Geld für jeden Scheiß rauswerft. Ich habe ja gehört, ihr habt für Final Countdown $200,000 rausgeschmissen.
250.000.
Ja gut, aber das ist es ja auch wert.
Ja, aber also, das
ich hoffe, dass sie den Song dafür dann auch für den Rest ihrer Zeit als Liga benutzen dürfen und nicht nur für einmal.
Nee, das war für One-Time-Only, was so die Gerüchteküche her sagt. Das war One-Time-Only für Forbidden Door. Einmal, und das hat dann im Nachhinein bei den ganzen weiteren Aufzeichnungen auch das gespielt werden darf und nicht irgendwas drüber gelegt werden darf. Das war for one time only. Für ein einziges Mal.
Lächerlich. Oh, so, tja. Dann hatten wir ein komisches Six-Man-Tag. Darüber will ich eigentlich gar nicht reden, weil es so ein Quatsch war. Die Acclaim tritt an gegen Blade und die Bollywood-Boys. Keiner weiß wieso.
Ja. Ich habe eine Frage. Das ist eine gute Idee von Butcher und Blade, dass sie sich jeweils noch einen anderen Tag-Team-Partner holen. Dann können sie die Tag-Team-Szene nämlich richtig aufmischen, was sie ja versprochen haben Anfang des Jahres.
Mhm. So. Wer waren die Hollywood-Boys?
Hollywood-Boys sind Gurf und Harv Shira. Die waren vorher als...
Gazeel und Sunil.
Ja, Sunil und Satnam Singh, glaube ich, ne, waren sie? Satnam Singh ist ja der Ding. Sunil und... Die hießen auch Singh. Sunil und... Wie hieß denn der andere?
Gazeel.
Nein, so hieß er nicht. Es war aber so ähnlich. Also die waren vorher bei der Sunil Singh und sein Bruder. Die waren Samir und Sunil. Mhm. So. Samir und Sunil Singh, die waren vorher bei der WWE als die Bollywood Boys und waren da die Henchmen eine ganze Weile lang von Jinder Mahal.
Als er Champion war.
Ach, die!
Ja, die. Das sind die Jungs. Die sind jetzt bei AEW.
Und warum teamen die mit The Blade?
Ja, danke.
Genau. Ja, habe ich doch gesagt. Damit Butcher und Blade jetzt zwei verschiedene Teams haben und doppelt so toll aufräumen können in der Tag Team Division.
Genau. Ich habe gerade nicht gehört,
dass ich das immer wiederholen muss.
Ich habe gerade nicht gehört, was du gesagt hast. Ich sehe gerade nur Möpse.
Ja, so Harley Cameron sitzt dann irgendwie da und erzählt dann ein, dass sie nächste Woche dann das härteste Rap-Video rausholt und dann sagt Billy Gunn, ich habe nur 2 words for you, suck it. Ja,
oh Gott.
Ist für mich auch nur bla.
Das so. War, Ken, du sagst, oh Gott, das war wiederum etwas, wo ich sage, ja, okay, kann man machen. Das war
Moxley, ich habe die Schnauze voll von John Moxley.
Ja, ja.
Endgültig die Schnauze voll. Er geht mir auf den Sack.
Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das jetzt ist, das war im Grunde eine Promo von John Moxley gegen Eddie Kingston. Und für die unter euch, die nicht New Japan Wrestling und den Independence Day, Day 1 und 2 gesehen haben, Eddie Kingston wurde dort gegen Kenta Strong Champion, Strong Open Heavyweight Champion.
Nee, Er ist jetzt NJPW Strong Open Weight Champion, und das ist der erste Titel, den er da in NJPW gewonnen hat und er freut sich total darüber, weil er ja immer mal einen Titel da gewinnen wollte. Toll für Eddie Kingston, die Storyline ist für den Arsch, sorry.
Ja, interessiert keinen, weil keiner schaut, außer die Hardcore-Veteranen schauen NJPW. Es ist gutes Wrestling dort, aber es ist AEW. Macht Story innerhalb von AEW und nicht ligenübergreifend.
Ja.
Wenn man sich anfängt, auch New Japan anzusehen, sieht man plötzlich, wie gesagt, wie John Moxley Schaschlikspieße in den Schädel gerammt bekommt. Das macht auch das Ganze nicht besser. Also lasst es und behaltet die Kirche im Dorf. Gottverdammte Axt. Und das war genau die nächste Scheiße.
Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Scheiße. Dieses Scheiß-Tournament, das wir noch am Laufen haben, auf das nie irgendwie eingegangen wird. Und jetzt haben wir auf einmal wieder diese Drehkugel-Scheiße. Und nach den Kugeln, die da drin sind, müssen wir noch mindestens 20 Tag-Teams haben, die noch kommen.
Ja. Aber nee, die werden ja einfach nur wahllos irgendwie gewählt. Und wir haben ja irgendwen da drin, wahrscheinlich auch Action Andretti und so, die ganzen Leute, die keine Sau mehr kennt. So, und dann, dann hat Matt Hardy, und dann sagt plötzlich der RG City oder wie, ja, dein Partner ist übrigens Jeff Jarrett. Ich hasse Jeff Jarrett!
Ich weiß, das ist ja der Witz. Er sagt ja, und dein Partner ist? Jeff!
Niemand.
Und sagt, Matt, ist ja geil. Und dann sagt er, Jared, I hate Jeff Jarrett. He's like Texas.
Ja.
Es ist einfach wieder nur so hanebüchener komplett.
Und wie gesagt, nach wie vor, dieses Tournament wird in keinster Weise irgendwie beworben. Wir haben keine Tafel, irgendwelche Matchverlauftafeln oder so ein Kram. Nee. Es ist einfach nur da. Die Leute werden wahllos da reingeschmissen, damit wir ein scheiß Tournament haben. Yay. Ja.
Keiner hat eine Ahnung, was los ist. Ja. Was danach wiederum gut war, war ein Trailer. Die Trailer machen sie zurzeit gut. Sie machen für ein paar Matches Trailer, damit diese relevanter werden. Wie beispielsweise Kenny Omega gegen Wheeler Utah, der Main Event sein soll. Das war okay. Man hat gesehen, Utah hat das letzte Mal gewonnen und Kenny Omega ist ein bisschen in Zweifel und bla bla bla. Alles okay. Das war auch okay. Was jetzt kommt, finde ich.
Dann kommt Chris Jericho raus und sagt, ja, ich habe ja meine ganze Karriere irgendwie aufgebaut und so weiter und so fort, but it's time for me to retire. Und das sagt er leider nicht, weil er sagt dann ja Don Callis, bla bla bla, und dann sagt Don Callis, ja, weißt du, ich habe dich ja irgendwie angerufen damals, damit du gegen Kenny Omega antreten kannst, und ich habe aus dir wieder einen Star in New Japan gemacht, und seitdem geht's mir ja hier auch viel besser und so, weißt du was, Jericho, du hast recht. Please retire, Jericho! So. Und leider retired Jericho nicht, sondern er sagt ja, ich soll deiner Don Callis Family beitreten. Maybe.
Ja, wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir Jericho jetzt schon face turn.
Ja. Vor allen Dingen, weil das ja auch was bringt, ihn face zu turnen mit Don Callis. So, dann sind wir backstage mit René Paquette. Die sitzt bei Roderick Strong. Und der ist natürlich total im Arsch. Und dann sagt er, kommt Adam Cole dazu und sagt, ja, gute Besserung und bla. Und dann sagt eben Roddy, sag mal, was ist denn das jetzt eigentlich irgendwie für ein Quatsch mit dir und MJF? Und dann sagt irgendwie Adam Cole, oh, ich habe gerade eine SMS bekommen, ich muss jetzt los.
Ja, und in der SMS stand drin so von MJF, hey, die Double Clothesline, die machen wir heute, oder?
Ja, nee, da stand drin, hey, hast du gerade gehört? Jericho will endlich retiren, der alte Wichser.
Ja, genau. Und hast du schon gehört? Unsere Gegner sind der Butcher. Und dann hat Adam Cole zugeschlagen. Wie? Und der Blade? Nee, der war ja sehr gerade dran. Nee, mit Mark Menard.
Matt. So, und Matt Menard. Und also Daddy Magic, Matt Menard und The Butcher sind dann ihre Gegner. Das wurde wohl irgendwie ausgelost bei irgendwie online. Funny hat mir dazu ein Reel auf Instagram geschickt, wo ich auch gedacht habe, ja, stark. Ich gucke jetzt während der Show noch Instagram-Reels, damit ich sehen kann, wie René Paquette und Arschloch City diese ganzen Leute da irgendwie rausholen. Also sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Das macht ihr gefälligst in der fucking Show. Oder ihr lasst es.
Wie wäre es, wenn man dieses Tag-Team-Turmoil-Scheiß einfach streicht? Keiner kennt sich aus.
Ja, aber dann hätten wir doch diese Storyline von MJF und Adam Cole nicht.
Richtig, denn das ist
das ja der ist einzige, Grund, warum wir dieses Scheiß-Tournament haben wahrscheinlich, richtig. Um diese Story von Cole und MJF zu erzählen.
Ja, irgendwann, also es ging dann hin und her, MJF wollte dann, dass Adam Cole mit ihm bescheißt und Adam Cole dann so, oh nee, das mache ich aber eigentlich nicht. Nee, richtig, hast du ja noch nie gemacht in deiner Karriere. Dann irgendwann, ja, MJF wurde halt weggehalten, dann gab es irgendwann den Hot Tag mit Adam Cole und Adam Cole ist halt durchgedreht und zeigt dann gegen Matt Menard den Boom und damit gewinnt er. Und was ich cool fand in dieser Situation war, dass MJF sich freut, dass sie gewonnen haben. Er sagte dann auch so, ja, gut, wir haben jetzt die Double Clothesline nicht gemacht, aber was soll's, gewonnen ist gewonnen. Drauf geschissen und jetzt muss ich dir noch sagen, Happy Birthday, Adam Cole. Und dann gibt's eine Explosion und dann gibt's allen möglichen Kram und dann soll er sich noch was wünschen. Und dann wünscht er sich was und dann will sagt MJF so in die Kamera, oh, ich schub's ihm jetzt in den Kuchen, because I hate cake. Ja, und dann passt aber Adam Cole auf und schmeißt MJF in den Kuchen und der freut sich.
Ja, und dann, das war bis hierhin echt so Vince, es war Vince, aber dann kam diese Sequenz so Good Cake und dann aus der Crowd Eat the Cake.
Ja.
Und MJF aß den Kuchen und dann kam wirklich noch das Thank you, my friend. Und da will ich jetzt mal eure Meinung hören. Glaubt ihr jetzt, also ich fand das alles unterhaltsam. Es ist cringe, aber es ist unterhaltsam.
Ja.
Glaubt ihr, dass da ein potenzieller leichter Face-Turn kommt? Nee, oder? Nein.
Das haben sie erstmal.
Ja,
das
ist dieselbe Story, wie er gerade mit Sammy Guevara gehabt hat, nur jetzt mit Adam Cole. Und wahrscheinlich
die er auch mit Cody hatte, so gesehen. Ja.
Und also jetzt ziehen sie ein bisschen länger durch wahrscheinlich.
Er weil kann da, kein Fehlersmatch vor der Tür natürlich steht. Kann er das so darstellen. Und die Leute wollen ihn bejubeln, wenn er eine coole Sau ist. So. Weil er auch cool sein kann. Das ist ja genau der Punkt. Er ist dann eben, er weiß ja auch, dass er ein Arsch ist, aber er steht halt dazu. Und das finden die Fans ja grundlegend nicht scheiße, weil es irgend so ein Anti-Hero-Status hat. Aber es wäre jetzt viel zu früh, ihn jetzt face zu turnen. Natürlich könnte man sowas damit anteasen und so weiter und so fort, aber dafür muss man es auch aufbauen. Es muss halt auch Sinn machen.
Jo.
So. Ja, dann haben wir Dr. Britt Baker backstage.
Hey, die hat ja noch den Titel vom letzten Owen Hart Tournament, den sie ja die ganze Zeit auch immer bei sich getragen hat und repräsentiert hat. Ach nee, nein!
Nee.
Jetzt genau. Gibt es ja nicht mehr, jetzt gibt es ja nur noch einen Pokal.
Genau, jetzt gibt es
den auch einen
Pokal und sie sagt dann kurz was über Ruby Soho. Dann, ja, keine Ahnung, dann kommt Chris Jericho backstage mit Daniel Garcia und Sammy Guevara und der Daniel Garcia sagt dann hier, sag mal, warum ziehst du denn hier dieses Angebot von Don Callis überhaupt in Erwägung? Und dann sagt Chris Jericho, ich kann ja nicht immer für euch da sein, weil ich jetzt retire endlich! So. Du machst super Idiot. So, und dann, keine Ahnung, dann sagt er, keine Ahnung, ja, ihr seid ja auch in diesem Eliminator-Turnier offensichtlich, holt euch doch den Titel. Ich so, ja, okay. Ja,
also jetzt haben wir einen der Four Pillars in einem Tag-Team mit
Ja, genau.
So. The question is, can they coexist?
Ja, so, und dann sind wir im Owen Hart Cup Viertelfinale Singles Match Ruby Soho gegen Dr. Britt Baker und ja, ich fand das Match jetzt auch nicht so aussagekräftig, muss ich sagen, es ist okay. Am Schluss gewinnt dann Ruby, weil die anderen eingreifen, Ruby rollt sie ein hier, also kontert eine Victory Roll oder wie auch immer. Und dann hält Tony sie fest und Saraya hält draußen Tony fest und dadurch gewinnt dann Ruby. Das ist okay. Dann kommt Sky Blue auf der Stage und sagt, weil das ist das Einzige, was sie sagen kann. Und das ist es dann. Wo ich auch gedacht habe, stark.
Ja, aber ich finde Ruby Soho und generell eben das Team um Tony Storm und auch Saraya, das ist ein schönes Heel-Team. Das ist gut. Ja. Und ich finde auch, dass sich Ruby gemacht hat. Die war ja wirklich am Anfang, hat man auch nicht gewusst, was man mit ihr machen soll. Aber jetzt über die letzten Wochen hinweg, finde ich, hat sie sich zu einem schönen Heel-Charakter entwickelt.
Ja. So, und wir kommen zum Main-Event des Abends. Hat mich auch ehrlich gesagt null interessiert, aber ich habe gemerkt wieder, Kenny Omega mit seiner Solo-Mucke alleine im Ring, das wirkt einfach komplett anders. Die Elite bringt ihm nichts mehr. Es wird Zeit, dass er auf Solo-Faden wandelt, weil ich glaube, dass man dann aus ihm nochmal einen richtigen Star machen kann. Ich glaube, dass die Young Bucks und auch Hangman Adam Page ihn einfach runterziehen.
Ein Glück, dass wir diese Story jetzt weitermachen.
Ja. Ja, ist ja richtig gut. Also, und man hat ja wieder auch beispielsweise das, wenn du ein Foto zurückgehst, dieser eine V-Trigger, der hat wieder so gut ausgesehen. Der war so brutal. Und
dann kommt das Idioten-Finish.
Oh ja. Das ist. das Match bis zu dem Ganzen war okay. Er, mit Jutta kann er arbeiten. Kenny Omega war auch wieder bei den Fans gut dabei, weil er halt eben allein da war. Ja. Und dann, ja, was passiert dann?
Ja, dann kommt Don Callis rein, der wird aufgehalten und der Referee guckt da auch. Hinterrücks kommt dann Konosuke Takeshita rein, verpasst ihm die Blue Thunderbomb. Dann
gibt's und in dem Moment hatte ich gehofft, hey, geil, Jutta besiegt Kenny Omega. Das hätte doch jetzt was.
Das wäre jetzt was
gewesen. Sie haben ihn zwar nur abgelenkt, aber scheißegal, jetzt besiegt er sie. Nee.
Dann kommt er mit dem Splash. Natürlich kickt Kenny Omega nochmal aus. Jutta geht in die Ringecke irgendwie. Kenny schlägt zu und es gibt den One-Winged Angel. Und Jutta sieht wieder wie ein kompletter Vollidiot aus. Und alle anderen auch. Denn selbst mit Eingriff kannst du Kenny Omega nicht besiegen. Und das ist halt unglaublich dämlich.
Ja. Ich habe auch so gehofft. Hey, okay, ist ein Dirty Sieg, aber das passt doch. Nö, ja. Es darf ja nicht sein, dass Kenny Omega nach einem 40-Minuten-15-Sterne-Match gegen Will Ospreay jetzt auch noch gegen Wheeler Yuta verliert. Das darf ja nicht sein. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Diese Storyline ist sowas von idiotisch und beschissen. Das einzig Gute hier ist die Dark Order, die Hangman Adam Page sagt, Alter, jetzt lass doch, komm jetzt mit uns mit und verlass die Elite, denn die sind scheiße. Und natürlich haben wir jetzt bei
Blatt. Wir haben nicht im Auge, weil wir haben jetzt ein Match bei. Wo haben wir hier ein Match?
Rampage.
Bei Rampage.
Oh ja, genau. Rampage 100.
Weil das ja die höchste Show ist, die Dark Order jemals noch erreichen wird, weil sie ja auch nur noch das Abfallprodukt für Ring of Honor sind. So. Und jetzt sind sie wieder die Undercarder, die irgendwie mit Hangman Page, ja, wir nehmen dir den Stuhl weg, weil du darfst ja gegen die Leute nicht mit dem Stuhl zu schlagen. Guck mal, die Elite bringt das Schlechteste aus dir heraus. Ugh. Sag mal, Leute, so schreibt man einfach keine Geschichten. Es ist halt einfach mega dumm. Wheeler Yuta sieht aus wie ein Vollidiot. Kenny Omega ist in dem Moment vollkommen overpowered. Callis und Takeshita sehen aus wie Idioten. Dann kommt der Blackpool Combat Club raus. Der kriegt dann auch noch ein paar aufs Maul. Und dann kommt die Dark Order mit rein und nölt dann rum wegen solcher Sachen. Alter, das ist einfach nicht gut geschrieben. Sorry. Nee,
convoluta Bullshit.
Ja, und am 19. haben wir ja Blood and Guts.
Ach, hör mir doch auf,
Alter. Ja, toll. Ja,
und ich bin, und guess what? Wir werden wahrscheinlich danach noch immer nicht fertig sein mit dieser Storyline. Ich bin mir ganz sicher, danach gibt es noch ein paar Wochen mehr dieser Scheiße. Würde mich nicht
wundern. Ja. So. Würde mich nicht wundern. Es fühlt sich genauso an wie Blackpool Camel Club gegen die Jericho Appreciation Society. Das hat auch einfach kein Ende genommen.
Der können wir doch mal ein Wembley Stadium machen.
Oh Gott, verschrei es nicht.
Doch.
Oh Gott.
Doch, nein. Ich will das. Ich will, dass die Engländer genauso leiden müssen wie ich. Ja, I said it. So, und jetzt dürft ihr euch verabschieden. Ja, wir sind schon wieder 1:12 und es ist viel zu lang für diesen Quark.
Ja, das stimmt. Wir haben die Scheiße jetzt durch. Wir haben es hinter uns. AEW kriegt einen Scheiß zu Gange. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Rampage schon lange nicht mehr und ja, mehr sage ich da auch nicht zu. Ansonsten gebt uns einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter, schreibt in die Kommentare. Reingehauen.
Jo. Es sind wenig Lichtblicke zurzeit bei AEW. Das Hauptding ist leider scheiße. Und da ist es mir egal, wenn man das sagt, so, ja, das muss man aber doch als Party-Wrestling sehen. Nee, es ist eine Wrestling-Liga, die die zweitgrößte Liga der Welt ist und die offen am Anfang gesagt hat, hey, wir wollen eine Konkurrenz darstellen. Dann verhaltet euch gefälligst auch wie eine Konkurrenz.
Ja, genau. Also das geht mir ganz genauso. Es ist letzten Endes eben genau das. Ja, man kann sicherlich sagen, innerhalb von 3 Jahren hat AEW es weitergebracht als viele andere Ligen. Will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Stimmt sicherlich. So andere Ligen haben deutlich länger gebraucht und einige haben es auch nie dahin geschafft. Sie haben halt eine Menge Kohle im Hintergrund und das merkt man auch. Aber man merkt eben auch auf der anderen Seite, dass der Typ, der die Kohle hat, die Shows schreibt und keine Ahnung hat, wie man Shows zu schreiben hat. Und er braucht einfach Leute, die ihm dabei helfen. Das klappt im Moment nicht und das ist halt einfach unglaublich anstrengend. Und ja, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, wir hätten es auch gerne, dass AEW geiler ist. Warum sollten wir dagegen sein? So, was haben wir davon? Wir gucken es so oder so, Leute. Ihr wisst es ja, wir gucken es alleine schon euretwegen. Ja? Einfach nur, damit ihr irgendwie mit zugucken könnt und so weiter und so fort. Es gibt andere Podcasts in Deutschland, die AEW bewusst auf die Seite schon geschoben haben, weil sie gesagt haben, nee, da hört eh keiner zu und wir haben auch keine Lust, unsere Zeit damit zu verschwenden. Und wir möchten gerne mit euch darüber auch irgendwie was machen. Aber das, was hier momentan läuft bei AEW, das ist einfach echt mega anstrengend. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, 1,5 Stunden SmackDown zu gucken, die Spaß machen, 2 Stunden Raw zu gucken, die Spaß machen und dann noch 5,5 fucking Stunden AEW zu gucken, die auch Spaß machen. Ja, es ist nämlich scheiße, sich da hinzusetzen und jedes Mal zu denken, oh Gott, wann ist der nächste Mist vorbei? Und wen holen sie denn jetzt wieder? Was ist das jetzt wieder für ein Match? Shawn Spears gegen Action Andretti, keine Sau interessiert das. So, das ist nämlich genau das Problem. Genau solche Sachen stehen hier regelmäßig bei uns vor der Haustür. Und wie gesagt, wir haben irgendwelche Turniere, die überhaupt nicht fest angelegt sind, wo man keine Ahnung hat, wer dabei ist, wie das überhaupt weitergeht und so weiter und so fort. Präsentiert doch mal eine Grafik, AEW, selbst wenn die Leute noch nicht gezogen habt, kann man da ja Fragezeichen oder to be announced oder sonst was hinschreiben. Aber überhaupt, dass irgendjemand mal irgendeine Ahnung hat, worum es bei diesem ganzen Quatsch geht. Stattdessen habt ihr 3 Turniere parallel laufen und keiner blickt mehr für irgendwas durch. Und es ist doch bezeichnend, wenn man sieht, dass die erste Ausgabe von AEW Collision fast, ich glaube, 850.000 Zuschauer oder sowas hatte. Und jetzt
857,
sind sie bei 857.000 Zuschauer und jetzt sind sie bei 450.000?
Ja. Das kann es nicht sein.
Nee.
Wir lieben ja Wrestling und wir finden es ja geil, wenn es viel gutes Wrestling gibt. Und wie gesagt, also ich habe es bei Forbidden Door gesagt, ich fühlte mich da unterhalten, auch wenn es überdrüber war, aber ich fühlte mich unterhalten. Hier fühle ich mich nicht einmal unterhalten, weil es einfach scheiße ist. Also bitte, get your shit together. Ich weiß, wahrscheinlich wieder mords anstrengend für ein paar User, aber wisst ihr was? So bin ich halt.
That's it. Es ist eben, wie es ist, und es gibt ja auch Gründe, warum wir uns irgendwie so verhalten dem Kram gegenüber. Ich habe keine Lust, mich nur dazu hinzusetzen, um zu sagen, jo, wir haben hier irgendwie voll die Möglichkeit, Wrestling zu gucken. Ja, das wissen wir auch. Aber es macht halt in einigen Punkten einfach keinen Spaß. Und wenn AEW einfach keine richtige gerade Linie hat, dann bringt es so nichts. So, in diesem Sinne, das war's von uns für diese Woche. Wir sehen uns am Sonntag mit dem Jens wieder zu den News.